Wir sind jetzt gemeinsam am Ende einer Reise angelangt, heute Nachmittag, und zwar am Ende einer Reise durch das Buch der Offenbarung. Und das Buch der Offenbarung ist ein Buch, vor dem, habe ich mir sagen lassen, immer wieder mal hört man das zumindest, viele Christen zurückschrecken, es zu lesen. Einerseits hat das natürlich damit zu tun, dass es nicht einfach ist, dieses Buch zu verstehen. Und das ist verständlich und nachvollziehbar. Aber es ist leider auch so, dass es viel, viel Verwirrung gibt heute. Es gibt viel Verwirrung darüber, was das Buch der Offenbarung eigentlich genau will, was seine Absicht ist. Es gibt verschiedene Debatten und Streitereien unter Theologen. Es gibt verschiedene Positionen, vor allem bezüglich des sogenannten Millenniums, also dieses tausendjährigen Reiches, was wir in Kapitel 20 finden. Und da gibt es Leute, die sagen, wir sind jetzt schon im tausendjährigen Reich, in einer geistlichen Art und Weise. Und da gibt es solche, die sagen, wir gehen zwar auf das tausendjährige Reich zu, aber wir bereiten die ganze Erde darauf vor. Und Christus kommt nach diesem tausendjährigen Reich, also wir sind auch schon irgendwie da drin. Und deshalb gibt es viel Verwirrung. Aber ich möchte euch heute etwas ermutigen. Und zwar durch die Worte des Autors selber. Nicht davor zurückzuschrecken, dieses Buch zu lesen. Ja, auch wenn es vieles gibt, was schwierig zu verstehen ist, glaube ich persönlich, nach dem Studium, nach fast 2,5 bis 3 Jahren Studium jetzt in diesem Buch, dass es nicht so schwer ist, wie viele denken. Zumindest die Hauptbotschaft ist nicht so schwer zu verstehen. Es gibt viele Details, es gibt viele Einzelheiten, die können wir auch gar nicht wissen, weil die liegen nämlich noch in der Zukunft. Aber die Hauptbotschaft, die ist sehr klar. Schaut euch mal, und ich möchte euch zuerst bitten, Kapitel 1 aufzuschlagen, Vers 3. Da heißt es Folgendes, und das dürfen wir nicht vergessen, das sagt der Autor selber, also Johannes, letztlich der Herr Jesus selbst. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest. Das ist Vers 3. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung, das ist ein Bezug auf dieses Buch, das ist eine Weissagung, eine Prophetie. Es ist eben eine Schau der Zukunft. Es ist ein prophetisches Buch. Das ist die Bedeutung von Weissagung. Und glückselig ist, also glücklich kann man sagen, gesegnet bist du, wenn du das liest. Und hörst und bewahrst. Bewahren im Sinne von verstehen. Das ganze Buch heißt Offenbarung Jesu Christi. Nicht Verschleierung Jesu Christi. Und geheimnisvolles Rätselraten Jesu Christi heißt es nicht. Es heißt Offenbarung. Das heißt, es ist offen. Es ist klar. Es ist einfach zu verstehen. Nun, wie schon gesagt, es braucht ein bisschen Arbeit, weil wir sind nicht mehr die Zuhörer des ersten Jahrhunderts, an die dieses Buch gerichtet war, diese 7 Gemeinden, die wir in Kapitel 2 und 3 antreffen. Und deshalb brauchen wir natürlich ein bisschen Studium, müssen wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Aber wie gesagt, die Hauptbotschaft ist klar. Es heißt in Vers 7, hier in Kapitel 1, siehe, er kommt. Und hier ist von Jesus die Rede. Es ist ja eine Offenbarung Jesu Christi. Es geht um Jesus. Er offenbart seine zukünftigen Pläne mit dieser Welt. Und das ganze Buch kann man so zusammenfassen. Kapitel 1 sehen wir diese Vision der Herrlichkeit. Johannes ist auf Patmos und er sieht diese herrliche Erscheinung von Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Lange weiße Haare, Laseraugen, also Feuerflammen kommen aus seinen Augen. Ein wahnsinniges Bild, ein schreckeneinflößendes Bild. Man sieht ihn in seiner ganzen Herrlichkeit und er fällt wie tot hin. Und Jesus gibt ihm diese Offenbarung. Und zwar, was ist? Das sehen wir dann in Vers 19. Er schreibe auf, sagt er ihm, was du gesehen hast, das ist diese herrliche Vision in Kapitel 1. Die könnt ihr euch gerne mal selber durchlesen, das ist sehr gewaltig hier. Was ist, das ist das, was in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben ist, das ist nämlich die Gemeinde im ersten Jahrhundert. Und hier werden 7 Gemeinden angesprochen, die werden teilweise gelobt, aber leider hauptsächlich kritisiert, für, dass sie Irrlehre dulden, dass sie Unmoral dulden, dass sie ungehorsam sind. Und deshalb ist es ein Aufruf zur Buße an diese Gemeinden, zur Umkehr, zur Reinigung. Und dann ab Kapitel 4 sehen wir die Herrlichkeit. Wir kriegen einen Einblick in den Thronsaal Gottes. Johannes wird quasi entrückt, also im Geist nur. Und er kriegt diese Vision. Und ab Kapitel 6 bis Kapitel 18 sehen wir eine Zeit der Trübsal. Eine Zeit von schrecklichen Gerichten. Da wird von 7 Siegelgerichten gesprochen, von 7 Posaunen und von 7 Zornschalen. Und alle bedeuten eigentlich nur, es kommen schreckliche, furchtbare Katastrophen, eine nach der anderen über diese Welt. Und Gott ruft immer wieder zur Buße auf und er ruft immer wieder zur Umkehr auf. Aber das ist alles in der Zukunft, das ist jetzt noch nicht passiert. Weil diese schrecklichen Erdbeben und all das, auch das, was wir jetzt gerade in Venezuela hatten, das ist nichts dagegen, gegen das, was da geschehen wird, eine Trübsalzeit. Das sind alles keine, manche Leute wollen euch jetzt erzählen, ja, das sind jetzt alles Endzeitzeichen und das ist völliger Blödsinn. Weil die Sachen, die hier beschrieben sind, die sind viel, 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 viel heftiger. Das wird auf einem globalen Level sein. Es wird weltweit Erdbeben geben. Berge werden verschwinden, Inseln werden verschwinden. Solche Dinge geschehen. Das ist alles noch nicht passiert. Haben wir nicht gesehen bis jetzt. Und das wird beschrieben und dann kommt, in Kapitel 19 kommt Jesus wieder. Es ist die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi. Er kommt zurück zum Gericht. Er richtet ein Friedensreich auf, hier auf Erden, für 1000 Jahre. Er sperrt den Teufel weg für 1000 Jahre. Nach diesen 1000 Jahren wird er nochmal freigelassen. Es kommt nochmal zu einem Aufstand. Es kommt zum letzten Gericht. Und dann beginnt die Ewigkeit, der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem. Ist das schwer zu verstehen? Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Natürlich, wie gesagt, die Details, aber ich möchte euch einfach ermutigen, und das möchte ich heute tun, indem wir die letzten Verse dieses Buches gemeinsam lesen. Und das ist ein Abschnitt, der beginnt in Kapitel 22 ab Vers 6. Das ist eigentlich das Ende der Vision. Hier ist es am Ende. Das Buch hört auf mit dem neuen Jerusalem, mit dem neuen Garten Eden, mit der wiederhergestellten Erde. Das sind alles wunderbare Dinge, die ich jetzt nicht alle hier beschreiben kann. Das müsst ihr euch erstmal selber durchlesen. Ihr könnt euch auch gerne die Predigtserien anhören von mir auf der Gnadengemeinde-Website, könnt ihr euch oder Podcast, könnt ihr mal alles durchhören. Aber hier ist diese Vision zu Ende, ja? Und er kommt jetzt quasi zum Schlusswort, zu den Schlussermahnungen. In den Versen 6 bis 21. Und die Verse 6 bis 12, die beschreiben nochmal einen letzten Aufruf dazu, zu glauben, Buße zu tun, gehorsam zu sein gegenüber dem, was Christus hier offenbart. Also im Prinzip ein Aufruf zum Glauben an Jesus. Weil das ist die Botschaft der Offenbarung in einer Nussschale. Ganz klein zusammengefasst. Ganz einfach. Christus kommt wieder, bist du bereit? Das ist die Botschaft. Christus kommt wieder, bist du bereit? Das ist das ganze Buch zusammengefasst. Und das ist genau das, was er hier beschreibt. Er sagt, dieses Wort ist gewiss, es ist wahrhaftig, glaube es. Und dann will er den Engel anbeten und sagt, nein, bete Gott an. Versiegle es nicht, gib es weiter. Das ist die Aufforderung. Und dann ab Kapitel 22, Vers 13 kommen jetzt Motivationen, Anreize. Warum? Wir haben das Was jetzt gesehen. 6 bis 12 beschreibt uns ein bisschen das Was. Was sollen wir denn tun? Wie sollen wir überhaupt reagieren? Warum sollen wir diese ganzen Gerichte und diese ganzen Visionen und all das lesen? Was bringt uns das? Nun, es soll uns zum Nachdenken bringen. Es soll uns zum Gehorsam motivieren. Es soll uns zur Anbetung führen. Und jetzt sehen wir noch die Anreize. Warum ist es wichtig, gerade dieses Buch zu lesen? Wir haben 5 dringliche Anreize im Buch der Offenbarung, um angemessen auf dieses Buch zu reagieren. Oder für einige von euch, um es überhaupt mal zu lesen, je nachdem. 5 dringliche Anreize finden wir hier in den Versen 13 bis 21. Und die lesen wir jetzt erstmal gemeinsam durch und dann gehen wir diese 5 ganz kurz durch. Vers 13 in Kapitel 22. Ich bin das A oder das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens, durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde, und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Das ist die Offenbarung. Ne? Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch, oder besser hier vom Baum des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also wird ziemlich deutlich hier. Wir haben fünf Anreize. Fünf Anreize. Warum sollten wir dieses Buch lesen? Was soll uns motivieren? Nun, erstens, und wir werden die ganz langsam durchgehen, ich werde die immer wieder wiederholen, so könnt ihr euch die aufschreiben. Erstens, wegen des Wesens des Retters, das Wesen. Zweitens, wegen der Tragweite unserer Entscheidung. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Drittens, wegen dem Charakter der Einladung, die uns hier gegeben wird. Viertens, wegen der Unveränderlichkeit der Botschaft. Und fünftens, wegen der Dringlichkeit der Situation. Also fünf dringliche Anreize. Wegen des Wesens des Retters, der Tragweite der Entscheidung, Charakter der Einladung, Unveränderlichkeit der Botschaft und letztlich Dringlichkeit der Situation. Wir gehen das jetzt ganz langsam einzeln durch. Das Erste, was wir hier sehen, ist in Vers 13. Es ist wegen des Wesens unseres Retters. Deshalb sollst du auf dieses Buch hören. Deshalb sollst du glauben. Deshalb sollst du motiviert sein. Deshalb sollst du Buße tun über deine Sünden, wenn es irgendwelche Dinge gibt in deinem Leben, mit denen du rumspielst. Du sollst dich bereit machen auf seine Wiederkunft. Warum? Weil Jesus ist, wer er ist. Schaut auf Vers 13. Ich bin das Alpha und das Omega. Was bedeutet das? Das ist der erste und der letzte Buchstaben im griechischen Alphabet. Wir würden vielleicht sagen, ich bin das A und das Z. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der Erhalter. Ich bin der Souveräne. Ich bin der Herrscher. Ich bin Quelle und ich bin Ziel. Das ist das, was er damit sagt. Er ist alles. Er ist alles in allem. Und das alleine sollte schon ein Grund sein, dieses Buch zu lesen. Weil es kommt direkt aus der Feder, kann man sagen, unseres Erlösers, Herr Jesus Christus, er selber. Es ist seine Offenbarung, die er uns geben will. Ja, er tut es durch einen Engel, er tut es durch den Apostel Johannes, aber es ist trotzdem, er ist der Autor, er ist die Quelle. Er ist der Erste, er ist der Letzte. Das geht alles auf seine Ewigkeit, auf seine Unendlichkeit, auf sein Schöpfertum hin. Er ist Ursprung und Ziel, Anfang und Ende, Schöpfer und Neuschöpfer. Schöpfer. Dieser Punkt ist simpel. Wenn du verpasst, auf diese Nachricht, auf diese Botschaft, dieser Offenbarung zu hören, dann gibt es keinen Hören, an den du dich wenden kannst. Weil sie kommt von der höchsten Instanz. Sie kommt von ganz oben. Es gibt keine höhere Instanz. Also wenn wir es verpassen, diese Botschaft ernst zu nehmen in diesem Buch, sie zu lesen, sie zu studieren, sie zum Herzen zu nehmen, weil sie ist nämlich an uns gerichtet, dann verpassen wir etwas. Und es gibt niemand anderes, an den du dich wenden kannst, wenn du gerichtet wirst eines Tages. Weil er ist diese höchste Instanz. Also fünf dringliche Anreize. Das erste haben wir schon gesehen. Es geht um das Wesen, die Natur unseres Retters. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Und das ist die Tragweite deiner Entscheidung. Schaut mal auf Vers 14 und 15 jetzt hier. Hier heißt es jetzt, glückselig sind, die ihre Kleider waschen, so benutzt, also die Elberfelder beschreibt es so, hier steht in der Schlachterbibel, die seine Gebote tun. Das ist auch nicht ganz falsch, aber das ist eine Textvariante hier. Bessere Manuskripte gehen darauf zurück, dass sie sagen, die ihre Kleider waschen. Der Unterschied ist tatsächlich im Griechischen sehr gering, es ist nur ein, zwei Buchstaben. Deshalb kommt dieser Unterschied zustande. Aber am Ende macht es von der Bedeutung her keinen großen Unterschied. Wenn du wirklich deine Kleider gewaschen hast, wenn du gerettet bist, dann wirst du auch seine Gebote halten. Und dann heißt es hier, glückselig sind diese Menschen, die gerettet sind, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Nun, hier spricht immer noch Christus selbst. Davon gehen wir aus. Hier gibt es ein paar Debatten unter den Gelehrten, ob das jetzt Johannes ist, der hier spricht, oder Jesus selbst. Ich denke, es ist Jesus selbst, der das sagt. Und das ist eine Seligpreisung hier. Seht ihr das? Es beginnt mit glückselig. Wir haben vorhin die erste gelesen, in Kapitel 1, Vers 3. Das ist die siebte hier. Es gibt 7 Seligpreisungen im Buch der Offenbarung. Und hier ist die siebte. Selig, glücklich, gesegnet bist du, wenn was passiert, eben hier gemäß der Elberfelder, etwas besser, die ihre Kleider gewaschen haben. Das ist ein Bild der Rettung. Ja, das ist immer wieder, in der Offenbarung sehen wir immer mal wieder weiße Kleider. Und das ist immer ein Symbol für Heiligkeit, für Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Weil wir haben ja von Natur aus, was haben wir für Kleider? Besudelte Kleider. Wir sind Sünder. Und Jesus Christus gibt uns sein weißes Kleid und wir geben ihm unser dreckiges Kleid. Wir machen diesen wunderbaren Tausch. Er nimmt unsere Sünde und er gibt uns seine Gerechtigkeit. Also das, was hier angespielt wird. Es geht um die Menschen, die gerettet sind. Wir werden im Blut Jesu Christi gewaschen, so heißt es auch zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 14. Und deshalb haben diese Menschen, die das getan haben, Anrecht an dem Baum des Lebens oder dürfen auch durch die Tore der Stadt eingehen. Nun, das sind natürlich alles Anspielungen auf Dinge, die wir bereits gesehen haben, wenn wir das Buch gelesen haben, in Kapitel 21 und 22. Da gibt es einen Baum des Lebens in Kapitel 22 im neuen Garten Eden, der Blätter hat und der Früchte trägt 12-mal im Jahr. Da gibt es eine riesige Stadt, dieses neue Jerusalem, dieses herrliche Paradies. Und da darfst du dann reingehen, wenn du an Jesus glaubst. Das ist das, was er hier anspielt. Die Leute, die das glauben, die sind glückselig, weil sie haben Zugang zum ewigen, herrlichen Paradies. Und dann kommt Vers 15, ein Kontrast. Seht ihr das? Draußen aber, also nicht in diesem Paradies, nicht im Zugang zu diesem Baum, nicht da in diesem herrlichen Ort, die sind draußen. Das ist im Kontext der Offenbarung diese schreckliche Wahrheit, der ewige Feuersee, die ewige Hölle. Das sieht man, wenn man Kapitel 14, 11, Kapitel 20 liest, sieht man, dass dieser ewige Feuersee, das ist draußen. Und das sind Menschen, die einen Lebensstil geführt haben, der eben nicht dem entspricht, was Christus lehrt. Sie werden als Hunde bezeichnet. Das waren in der Antike unreine Tiere. Zauberer, das sind Menschen, die mit Okkulten zu tun haben, die Zaubertränke mischen und Zauberkünste tun. Unzüchtige, sexuell unmoralische Menschen. Mörder, ja, Menschen, die andere töten aus niedrigen Motiven, aber wir wissen, wir können auch im Herzen töten. Götzendiener, solche, die falsche Götter anbeten. Und dann heißt es hier auch noch jeder, der die Lüge liebt und tut. Also hier geht es um einen Lebensstil, okay? Hier geht es nicht darum, dass wir sündigen alle. Wir sind nicht perfekt, leider. Aber hier geht es in einem Lebensstil. Wenn du in einem Lebensstil lebst, der von Unreinheit, sexueller Unzucht, Mord im Herzen, das ist Hass, so wie es Jesus definiert hat, Götzendienst, also irgendwelchen anderen Dingen nachläufst, die wichtiger sind als Gott, dann müssen wir uns hinterfragen, bin ich wirklich gerettet? Kenne ich den Erlöser? Und das ist der Anreiz hier. Der Anreiz ist hier, die Entscheidung, wie du reagierst auf diese Botschaft hier, wird deine Ewigkeit bestimmen. Also, je nachdem, wie du auf dieses Buch, auf die Botschaft, und hier sehen wir schon, die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Sie nimmt natürlich auch Bezug auf die Gesamtbotschaft der Schrift, also die gesamte Bibel. Das heißt, die gesamte Botschaft, die Gott dir gibt. Wie reagierst du darauf? Wirst du Buße tun, das heißt, umkehren von deinem bösen Leben? Wirst du Christus glauben, dass er für dich gestorben ist, wirst du die Rettung annehmen, dieses Geschenk, dann wirst du in die ewige Herrlichkeit kommen, ins ewige Paradies, zu diesem Baum des Lebens, zum Wasser des Lebens, zu dieser ewigen, wunderbaren Stadt, von der hier die Rede ist. Oder du entscheidest dich andersherum und dann kommt das schreckliche Gegenteil. Der ewige Feuersee, ewiges Feuer, ewiger Schmerz, ewige Dunkelheit, ewige Einsamkeit, so wird es beschrieben im Buch der Offenbarung. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist furchtbar, wirklich furchtbar. Der Kontrast könnte nicht stärker sein. Und deshalb ist dieser zweite Punkt, dieser zweite Anreiz, dieses Buch zu lesen, zu verstehen und richtig darauf zu reagieren, sehr wichtig. Die Tragweite deiner Entscheidung. Es wird alles entscheiden, wie du darauf reagierst. Also erstens haben wir gesehen, das Wesen des Retters, wer er ist. Er ist der Schöpfer, der Erhalter. Zweitens, die Tragweite, also wie meine Entscheidung, was es für Konsequenzen haben wird. Und jetzt kommt der dritte Anreiz. Dann finden wir in Vers 16 und 17, hier heißt es, wegen des Charakters der Einladung, so habe ich das umschrieben. Weil jetzt hier kommt der Punkt, ja, du hast die Wahl. Du kannst entweder ewiges Leben oder ewigen Tod wählen. Aber weißt du, was Gott möchte? Er möchte, dass du das ewige Leben hast. Das möchte er. Das wünscht er sich. Und das sehen wir hier in den Versen 16 und 17. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm! Und wer es hört, der spreche, komm! Und wenn da dürstet, der komme! Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und viele Dinge hier, die wir anschauen könnten, aber auch hier, ich möchte mich auf das Hauptthema konzentrieren, damit wir eben nicht die Botschaft verpassen hier. Wir sehen wieder Jesus selbst, er ist der göttliche Urheber dieser Botschaft, er sendet seinen Engel, diese Botschaft hat göttlichen Ursprungs. Man kann sogar sagen, es ist eine göttliche Einladung an dich oder damals an die Gemeinden, wie es hier heißt. Er hat diese Dinge für die Gemeinden bezeugt. Das sind natürlich die sieben Gemeinden im ersten Jahrhundert, in Kapitel 2, in Kapitel 3, aber das geht sicherlich darüber hinaus. Und dann sagt Jesus über sich selbst, hier seht ihr, wie persönlich das wäre. Ich bin die Wurzel, aber ich bin auch der Spross. Ihr wisst, dass die Wurzel beim Baum und dann der Spross, der rauskommt. Er ist bezeichnend, dass es nimmt Bezug auf die Prophetie in Jesaja 11. Der Schössling, der Wurzelspross aus der Wurzel Davids. Das ist interessant, nur der wahre Gottmensch kann beides sein. Als Gott ist er die Wurzel, quasi der Ursprung für die ganze Verheißung von König David. Und als Mensch ist er der Nachkomme, der Spross. Er ist der Gottmensch. Er ist beides. Er ist der Stern, heißt es hier, aus dem Stamm Jakob. Das ist 4. Mose 24, 17. Das Zepter, das aus Israel kommt. Der Morgenstern, 2. Petrus 1, Vers 19. Der Morgenstern ist eigentlich der Planet Venus. Und wisst ihr, was der Planet Venus ankündigt jeden Morgen, wenn man ihn sieht am Himmel? Die Sonne geht bald auf. Ja, und das ist genau das, was er tut. Ich bin der Morgenstern, ich bin derjenige, der ankündigt, der jetzt kommt, um dieses neue Zeitalter einzuleiten. Der Geist ist der Heilige Geist, das sehen wir immer wieder im Buch der Offenbarung. Das ist an dem Punkt hier nicht mehr schwer zu verstehen. Und er wünscht sich, dass der Herr Jesus kommt. Das bedeutet seine Wiederkunft zum Gericht der Ungläubigen und zur Rettung der Gläubigen. Auch die Braut, das ist das neue Jerusalem, so wird es bezeichnet, im Kapitel 21, die Stadt wird hier als eine Person dargestellt, die ruft. Auch sie wünscht sich die Wiederkunft Christi. Und da kommt der Aufruf. Wer es hört, der spreche, komm. Hörst du es auch? Das ist die Botschaft an dich. Hören, hier im biblischen Sinn, mit dem Ziel, zu gehorchen, zu glauben. Und jetzt kommt die Einladung. Wenn da dürstet, das passt sehr gut zu diesem heißen Tag. Es gibt nichts Schöneres als ein frisches Glas Wasser, ne? Sich ein bisschen zu erfrischen. Wenn da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist eine Einladung zur Errettung hier. Seht ihr das? Unser Gott möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Er will nicht richten. Er will nicht, dass du in der ewigen Hölle landest. Das ist nicht sein Ziel. Das ist die Stillung des geistlichen Durstes. von dem Johannes, also Jesus in Johannes 7, Vers 37 bereits spricht. Und die Rettung geschieht durch Glauben allein. Umsonst, heißt es hier. Es ist umsonst. Du musst nur kommen und es in Empfang nehmen. Das ist das, wovon er hier spricht. Es ist der Strom des Wassers des Lebens, auf den er hier anspielt, den sieht man in Kapitel 22, Vers 1, dieses lebensspendende Wasser. Es ist letztlich Jesus selbst, der dieses Leben gibt. Das ist der Charakter der Einladung. Das ist ein weiterer Anreiz hier für uns, dieses Buch zu lesen. Die endgültige Erfüllung wird sehnlichst erwartet. Es wird darauf gewartet. Jeder sagt, komm, komm, komm bald, Jesus. Und es wird dir heute angeboten, umsonst, jetzt zu reagieren. Das ist das Ziel. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Er hat kein Gefallen am Tode der Gottlosen, heißt es in Ezekiel 18. Er möchte nicht, dass du verloren gehst. Er will dich retten. Und deshalb hat er dir dieses Buch der Offenbarung gegeben, dass du siehst, wie schrecklich und wie furchtbar das werden wird, damit du jetzt gerettet werden kannst. Das ist seine Absicht. Diese schrecklichen Bilder, diese furchtbaren, das sind teilweise wirklich dämonische Horden, die über die Welt kommen und Menschen abmetzeln auf grausamste Art und Weise. Kapitel 9 könnt ihr selber nachlesen. Furchtbare Dinge. Warum zeigt Gott uns das? Weil er uns liebt. Weil er nicht möchte, dass jemand verloren geht. Weil er möchte, dass wir das ernst nehmen, was da steht. Das ist sein Ziel. Er sagt, ich werde euch richten müssen, wenn ihr nicht hört. Und deshalb zeige ich euch all diese schrecklichen Dinge, damit ihr versteht, das möchte ich nicht mit euch tun. Das ist nicht mein Wunsch. Ich möchte euch retten. Ich möchte euch bei mir in der Herrlichkeit haben. Und deshalb, wenn du das noch nicht getan hast, dann glaube an Jesus hier und heute. Tu es jetzt. Komm zu ihm. Bekenne ihm deine Sünden. Übergib ihm dein Leben. Lass ihn in deinem Leben regieren. Folge ihm nach. Denn dann bist du glückselig, gemäß dem Buch der Offenbarung, heißt es hier. Dann bist du gesegnet. Dann bist du wirklich sicher. Seht ihr, das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Hoffnung. Das ist nicht irgendwie so ein geheimnisvolles Ding. Das soll uns Hoffnung und Perspektive geben. Gerade für diejenigen unter uns, die gläubig sind, die vielleicht jetzt gerade viel Leid durchgehen oder viele Schwierigkeiten haben oder sich vielleicht fragen, wie geht das weiter mit der Weltpolitik und die geopolitische Lage und der Klimawandel und die Krisen und die Energiekrise und was weiß ich noch alles, aber wir haben eine Perspektive. Jesus kommt wieder und es wird alles gut. Ja, das ist unsere Perspektive. So einfach ist das. Und die Leute denken, du spinnst ja völlig. Nein, nein, ich spinne nicht. Du wirst schon sehen. Aber du musst Buße tun. Du musst glauben, um das zu sehen. Und du musst das Buch der Offenbarung lesen. 5 Anreize. Erstens, das Wesen unseres Retters. Zweitens, die Tragweite. Drittens, der Charakter. Und jetzt kommt viertens, das ist auch ganz wichtig, warum wir das lesen sollten und glauben sollten, wegen der Unveränderlichkeit der Botschaft. Hier sehen wir jetzt die Verse 18 bis 19. Was steht da? Fürwahr, einmal mehr, er bezeugt wieder. Ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches, das Buch der Offenbarung, hört. Wenn jemand etwas diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben stehen. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, diese Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Baum, besser hier als Buch des Lebens, und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die im Buch geschrieben stehen. Fürwahr, ich bezeuge einmal mehr ein Zeugnis aus Jesu eigenem Mund. Die Worte des Buches, diese Weissagung, wer hier etwas hinzufügt, wer etwas hinwegnimmt, der begeht ein todeswürdiges Verbrechen. Das ist die Aussage hier. Deshalb dieses Ganze, wer etwas wegnimmt, dem wird weggenommen, wer etwas zufügt, dem wird zugefügt. Das sind Wortspiele hier. Ich werde ihm die Plagen zufügen, okay, dann könnt ihr mal lesen hier, Kapitel 6, Siegelgerichte, Kapitel 8 bis 9, Posaunengerichte, Kapitel 15, 16, Zornschalengerichte. Könnt ihr mal lesen, was das alles für Plagen sind, von denen die Rede ist? Das ist ein Todesurteil. Das überlebst du nicht. Oder wenn es dann heißt, wenn etwas hinwegnimmt, dann wird es ein Teil vom Baum des Lebens weggenommen. Das heißt, er wird nicht ins ewige Leben kommen. Wenn jemand hier was verändert, was rummanipuliert an dieser Botschaft, dann ist er des Todes würdig. Warum ist das so? Nun, wir wissen auch von anderen Stellen der Bibel, dass es immer wieder verboten wurde, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Das hat schon in 5. Mose Kapitel 4 angefangen, wo Mose, der erste Prophet Israels, gekommen ist und diese fünf Bücher Mose geschrieben hat. Er hat gesagt, von dem darfst du nichts wegnehmen und nichts hinzufügen. Auch im Buch der Sprüche finden wir ähnliche Aufforderungen. Die Reden Gottes sind geläutert. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft. Sprüche 30, Verse 5 bis 6. Und so sind sich die meisten, sag ich mal, Theologen einig, dass diese Aussage hier im Buch der Offenbarung sich nicht nur auf das Buch der Offenbarung alleine bezieht, sondern auf die gesamte Offenbarung Gottes, sprich alle 66 Bücher der Bibel. Weil überleg mal, es ist das letzte Buch. Es ist das letzte Wort Gottes zu dieser Welt. Danach kommt nichts mehr. Wir wissen, das Buch der Offenbarung schließt die Heilsgeschichte ab. Es endet mit der Herrlichkeit. Es endet mit dem ewigen Königreich. Die gesamte Heilsgeschichte kommt zu seinem Ziel. Und jetzt da an dem Punkt sagt Gott, wehe dem, der etwas hinzufügt oder etwas hinwegnimmt. Der ist es todeswürdig. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Man überlege sich das mal, was das für uns heute bedeutet. Für die Menschen, die behaupten, es gäbe noch Prophetie, es gäbe noch die Gabe der Apostel. Oder die Menschen, die gesagt haben, sie sind Propheten. Ein Mohammed, ein Joseph Smith von den Mormonen, ein Ellen Gold White, die Botin des Herrn hat sie sich genannt, von den Sieben-Tags-Adventisten, ein Benny Hinn, der sagt, er hat irgendwelche Visionen, kann Menschen heilen. Das ist sehr ernst. Die Botschaft der Bibel, hier mit der Offenbarung, mit dem letzten Buch, mit dem finalen Wort Gottes an diese Menschheit, ist abgeschlossen. Es kommt nichts Neues dazu. Alles, was noch kommt, sind Lügen, Propheten. Das ist das Einzige, was es noch gibt. Alles andere könnt ihr beiseite legen. Gottes Wort ist abgeschlossen. Gottes Wort ist abgeschlossen und wehe denen, die das Wort Gottes verändern, verdrehen, hinzufügen, hinwegnehmen. Kein Mohammed, kein Joseph Smith, kein Ellen Gold White, kein Benny Hinn. Es gibt keine Propheten mehr. Johannes war der letzte noch lebende Apostel. Er hat die letzte Offenbarung geschrieben, die abschließende Geschichte. Es ist vorbei. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann schlage deine Bibel auf und lies laut vor. Dann hörst du Gottes Stimme. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Mehr wird nicht mehr kommen. Es ist wie mit dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, wo er am Ende im Hades ist und sagt, ja, lass doch jemanden von den Toten auferstehen, dann würden sie glauben. Lass mich zurückgehen und meine Brüder warnen. Und was ist die Antwort? Sie haben Mose und die Propheten. Das reicht. Wenn sie darauf nicht hören, wenn sie auch nicht hören, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und genauso ist es heute. Sie haben die Bibel. Die Bibel reicht. Und wenn sie auf die Bibel nicht hören, dann werden sie auch nicht hören, wenn jemand von den Toten aufersteht oder sein Bein verlängert wird oder sonst irgend so ein Quatsch. Nein, sie werden nicht hören. Es wird nicht ausreichen. Die Bibel reicht. Und das ist genau das, was hier steht. Und deshalb sollten wir uns mit dieser Botschaft beschäftigen, weil es ist das finale Wort Gottes an die Menschen. Gott muss sich nicht wiederholen. Gott muss sein Wort nicht updaten, ja, so wie irgendeine Software. Das ist ein definitiver Anreiz, auf sie zu hören. Das ist ein definitiver Anreiz, mehr die Bibel zu lesen. Oh ja, jetzt kommt wieder diese Botschaft, lies deine Bibel mehr. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Nur das kann dir helfen. Nur das kann dich ermutigen. Und auch das Buch der Offenbarung, das vielleicht ein bisschen geheimnisvoll ist, ein bisschen schwierig zu lesen. Es ist sehr viel Ermutigung da drin zu finden. Wir haben 5 dringliche Anreize. Ich habe versprochen, ich werde heute nicht eine Stunde predigen, weil es so heiß ist. Habe ich vorhin mit jemandem gesprochen, habe mich angesprochen, wie lange ist deine Predigt? Ich sage, naja, so 40 Minuten. Wir sind bald bei 40 Minuten. Also noch 5 Minuten Geduld. 5 dringliche Anreize. 4 haben wir schon. Das Wesen, die Tragweite, der Charakter. die Unveränderlichkeit der Botschaft. Und jetzt kommt natürlich die Hauptbotschaft schlechthin der Offenbarung. Fünfter Punkt, wegen der Dringlichkeit der Situation. Hier heißt es in Vers 20 bis 21, es spricht, der dies bezeugt. Noch einmal, seht ihr, wie oft er das sagt. Es spricht, der dies bezeugt. Dies bezeuge ich, dies bezeuge ich, dies bezeuge ich. Es wird so stark betont hier. Ja, ich komme bald. Amen. Das bedeutet so viel wie, so sei es. Es kommt von dem Amen in dem Hebräischen, das heißt wahrlich. Ja? Amen, Amen. Das ist das, was Jesus immer sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Ja? Das kommt von da. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade. Und hier, dieser letzte Vers wird unterschiedlich überliefert von den Manuskripten. Er ist wahrscheinlich relativ kurz gewesen. Die kürzeste Fassung ist wahrscheinlich die beste hier. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Das ist einfach ganz kurz hier. Aber was sagt er hier? Und das ist eigentlich, das fasst die gesamte Botschaft zusammen hier. Er sagt, ja, ich komme bald. Und jetzt denkst du natürlich, aber das ist doch schon 2000 Jahre her, oder? Ja, schon eine ganz lange Zeit für bald. Nun, Jesus hat offenbar ein etwas anderes Verständnis von bald. Für ihn ist bald 2000 Jahre. Ja, ich meine, wenn du selber Gott bist und zeitlos bist und in der ewigen Gegenwart lebst, ist das nicht so wichtig für dich. Aber ich glaube, er will auch etwas anderes kommunizieren damit. Das ist sicherlich ein Grund dafür. Nee, für ihn heißt bald plötzlich, unerwartet. Dann, wenn du es nicht erwartest, dann wird er kommen. Und deshalb sagt er, sei bereit, und zwar jederzeit. Das wird nochmal bestätigt, Johannes antwortet hier, Amen, ja, komm, Herr Jesus, das ist wahrscheinlich Johannes, der Schreiber, der jetzt hier antwortet auf diesen Ruf. Und das beten wir jeden Tag, oder sollten wir jeden Tag beten. Betest du das jeden Tag? Komm, Herr Jesus, vor allem auch angesichts der vielen verfolgten Geschwister in dieser Welt, angesichts der vielen Ungerechtigkeiten, diese schrecklichen Dinge, die alle geschehen, diese furchtbaren Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, beten wir, komm, Herr Jesus. Das ist übrigens der neutestamentliche Rachepsalm, ja? Weil wenn du betest, komm, Herr Jesus, wofür betest du? Komm, Herr Jesus, was wird er machen, wenn er kommt? Richten. Wir beten, dass Gott kommt und endlich richtet. Das ist übrigens das Gebet der Märtyrer, auch im fünften Siegel, sehen wir das schon in der Offenbarung. Also das ist genau das. Es ist nicht falsch zu sagen, Herr, komm bald und stell alles richtig. Aber wir müssen auch schauen, dass wir richtig stehen vor ihm. Das ist die Herausforderung. Beende die Ungerechtigkeit, beende die Kriege, beende die Sünde, beende den Tod, beende all das und komm und bring das Paradies. Das sollte dein und mein Wunsch sein, jeden Tag. In dieser Perspektive sollten wir alle leben. Und diese Perspektive, die gibt euch das Buch der Offenbarung. Aber es zeigt auch die Dringlichkeit. Es wird plötzlich sein. Es wird überraschend sein. Warum? Nun, deshalb, das ist einer der Gründe, warum ich persönlich überzeugt bin, dass wir vor der Trübsalzeit entrückt werden. Dass Entrückung noch vor der Trübsalzeit geschieht. Weil sonst wäre es nämlich gar keine Überraschung für uns. Sonst würden wir den Mann der Sünde sehen, den Antichristen, wir würden die weltweiten Friedensbemühungen sehen, wir würden dann plötzlich den weltweiten globalen Krieg, die ganzen Siegelgerichte und Posaungerichte alle sehen, über die Welt hinwegfegen, wir würden alle wissen, Jesus kommt bald wieder. Das wäre keine Überraschung. Das wäre nicht überraschend. Nein, nein, nein. Und deshalb hat Paulus gesagt, in 1. Thessalonicher 4, wir werden entrückt. Wir werden vorher weggenommen. Und so ist es für uns Gläubige eine Überraschung. Wir wissen nicht, wann das geschieht. Es gibt keine Vorzeichen für die Entrückung übrigens. Alles, was ihr gerade seht in der Welt mit Israel und alles, es gibt ja diese ganzen Internet-Experten, die euch jetzt weismachen wollen, das sind jetzt die Zeichen und das sind die Wehen, das ist nicht so, das ist nicht biblische Theologie. Paulus hat gesagt, es braucht gar keine Vorzeichen. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Paulus hat die seiner Lebzeit, wo er damals vor 2000 Jahren den Thessalonicher geschrieben hat, gesagt, wir, die wir leben, werden entrückt. Er hat es erwartet. Er hat gesagt, das kann jetzt geschehen. Dazu braucht es gar keine Weltgeschichte seit 2000 Jahren, um dass die Entrückung hätte geschehen können. Also das heißt, ohne Vorzeichen, plötzlich. Wenn du vielleicht denkst, ah, jetzt ist alles gut, wir haben jetzt langsam, die Welt ist wieder im Frieden, es ist alles in Ordnung, dann wird es vielleicht plötzlich geschehen. Und für die Ungläubigen, ja, da sehen wir in Offenbarung Kapitel 6, die Das erste Siegel, der Weltfrieden, der sie letztlich in Sicherheit wiegeln wird. Und dieser Weltfrieden, der wird sich dann wandeln in einen weltweiten Krieg und weitere Katastrophen. Und die kommen dann plötzlich über sie. Und das ist das, was Paulus meint im Thessalonischen Brief, wenn er sagt, das Verderben wird plötzlich über sie kommen, wenn sie denken, es ist Frieden und Sicherheit. Das ist genau das. Das geschieht alles in der Trübsalzeit. Auch wenn Jesus gesagt hat, es werden Kriege und Kriegsgeschreie und es werden Seuchen und Erdbeben sein, das geschieht alles in der Trübsalzeit. Das ist nicht für uns. Das ist nicht für uns. Wenn du gläubig bist, natürlich. Wenn du nicht gläubig bist, dann musst du da durch. Leider. Aber wie schon gesagt, Gott hat gesagt, das will ich nicht. Er gibt uns die Chance. Er hat uns das Buch der Offenbarung gegeben, damit wir es lesen, damit wir es verstehen und damit wir richtig darauf reagieren können. Der letzte Vers, Vers 21, wie schon gesagt, in einer etwas wahrscheinlich verkürzten Art, schreibt Johannes hier ganz am Ende, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist sehr passend. Das finde ich, das ist ein sehr passender Abschluss für das letzte Wort Gottes, das finale Wort Gottes an uns Menschen. Die Gnade des Herrn sei mit uns allen. Weil wir brauchen diese Anreize, wir müssen das Wesen des Retters verstehen, die Tragweite der Entscheidung, der Charakter der Einladung, die Unveränderlichkeit der Botschaft und die Dringlichkeit, dass Jesus bald jederzeit kommen kann. Aber dazu brauchen wir vor allem auch Gnade. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes, dass wir überhaupt verstehen, dass wir überhaupt begreifen können, dass wir überhaupt die Augen öffnen können, die Geistlichen, das Herz überhaupt geöffnet wird, damit wir diese Dinge alle begreifen und glauben können. Das brauchen wir am meisten. Und deshalb glaube und gehorche, denn Jesus kommt bald. Das, meine Lieben, das ist die Botschaft der Offenbarung. Ich hoffe, dass du ermutigt bist, dieses Buch auch mal zu lesen, wenn du es noch nicht getan hast, oder zumindest noch mal zu lesen und einfach die Ermutigung zu bekommen, die Perspektive zu bekommen. Jesus kommt bald. Es könnte bald soweit sein. Amen. Lass mich noch mal beten, den Herrn um seine Hilfe bitten. Wir können dazu aufstehen. Wir singen, soweit ich weiß, dann gleich noch ein Lied, ist richtig, ne? Dann können wir gleich mal schon mal aufstehen, im Stehen singt sich's besser. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Worte, die du hast niederschreiben lassen durch deinen Knecht Johannes, der uns diese wunderbaren Worte überliefert im Buch der Offenbarung. Und gerade diese letzten Worte sind eine große Motivation, ein Riesenansporn für uns. Wir sehen, von wem diese Offenbarung kommt, vom Schöpfer des Universums. Wir sehen, wie unveränderlich sie ist, welchen Charakter sie hat. Und auch, was die Tragweite ist der Entscheidung, wie wir auf sie reagieren. Und schließlich die Dringlichkeit, mit der diese Botschaft an jeden von uns herangetragen wird. Du hast gesagt, du kommst bald, du kommst plötzlich, du kommst unerwartet. Und so hilf uns täglich, deine Wiederkunft, die Entrückung zu erwarten, im Licht dieser Hoffnung zu leben, dass diese Welt hier vergänglich ist, dass es nicht für immer so weitergehen wird, dass die Ungerechtigkeit und die Sünde nicht immer regieren wird, dass die Menschen nicht weiter einfach Böses tun werden, ohne dass sie irgendwann dafür bezahlen müssen oder gerettet werden durch deine Gnade. Nein, es wird nicht immer so weitergehen. Wir wissen das. Wir wissen bloß nicht, wie lange. Aber wir wissen auch, es könnte jederzeit geschehen. Und so hilf uns wirklich in diesem Bewusstsein, in diese neue Woche reinzugehen und diese Tage für deine, zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit zu leben. Amen.